Deutschlandradio Kultur. Breitband.
We Radio.
Via Radio.
Medien und digitale Kultur.
Eigentlich gibt es schon einen großen Unterschied, eine Veränderung im Akt des Lesens, nämlich durch das Suchen, durch die Suchmaschine. Und genau das hat Google auf den Punkt gebracht. Und das führt natürlich auch gewissermaßen zu einem Querlesen, also wo ein Buch nicht mehr als Werk gelesen wird, sondern zwischen Büchern gelesen wird. Man könnte sprechen von dem Buch als Datenbank. Es ist aber auf der anderen Seite auch eine Form des Lesens, die eigentlich schon immer das wissenschaftliche Lesen gewesen ist. Erstaunlich ist, dass sich das noch nicht auf die Schreibweisen der Literatur ausgewirkt hat.
Das sagt der Kommunikationswissenschaftler Florian Kramer. Wir wundern uns allerdings nicht allzu sehr, weil die Ära des elektronischen Buches ja noch ganz am Anfang steht, wie auch die Ära des E-Readers. In den USA stieg der Anteil der E-Reader-Besitzer auf 1,5% im dritten Jahr der Markteinführung und in Deutschland sind die Zahlen wohl kaum messbar. Aber das kann und soll sich bald ändern und wie das aussehen könnte und welche Folgen das hat auf die Lesen oder für die Lesekultur und die Zukunft des Buches. Darüber reden wir heute in unserer Breitbandausgabe mit Vera Linz am Mikrofon. Und wir reden zumindest dann, wenn nicht gerade Musik läuft, Christine.
Genau, ich störe mit Musik. CC-lizenzierte Netzmusik kommt heute aus Kanada, Spanien und aus Deutschland. Und dazu habe ich auch einen Gast. Und das, da sage ich kurz ein paar Worte dazu. Das ist Timor Kodal vom Netlabel Pulsar Records aus Berlin. Er kommt uns nachher besuchen und erzählt uns etwas über sein Leben als Net-Audio-Aktivist. Und Musik von ihm hören wir natürlich auch. Wie immer haben wir alle Titel dieser Sendung verlinkt auf unserer Seite breitband-online.de und los geht's jetzt mit einem Song eines kanadischen Netlabels. Peppermill heißt das Netlabel, Swingology heißt der Titel.
Topic.
E-Reader sind in Deutschland bislang hauptsächlich vom Hörensagen bekannt und auch das nur in Maßen. Nur jeder Zwölfte kann sich etwas vorstellen unter dem Begriff E-Reader. Dabei gibt es schon einige Modelle auf dem deutschen Markt, etwa einen Sony Reader oder das C-Book Opus, das Extaco Jetbook und andere. Und in den nächsten Wochen werden weitere Modelle erwartet. Das Amazon Kindle in der kommenden Woche, im Oktober auch iRiver Story und im Dezember ein deutsches Startup mit seinem Text Napster Reader. Gestern traf ich mich mit meinem Kollegen Markus Heidmeier im Studio. Uns zugeschaltet aus Hannover war Achim Bartschok vom Computermagazin CT. Und zunächst fragte ich Achim Bartschok, was muss geschehen, dass sich das E-Book durchsetzt in Deutschland? Fangen wir an bei den Preisen. Die bewegen sich hier zwischen 190 und 319 Euro. Wer kauft denn sowas eigentlich außer ein paar Freaks?
Ja, es ist sicherlich so, dass bei den aktuellen Preisen, dass die Geräte nur für Leute interessant sind, die wirklich sehr viel lesen, die das wirklich viel brauchen oder eben die sogenannten Early Adopters, die einfach neugierig auf neue Technik sind, die ausprobieren wollen. Und aber ich denke, die Preise müssen noch deutlich runtergehen. Wir sehen allerdings auch schon im Moment diese Preisrückgang, also es gibt jetzt den Sony Vita, gab es jetzt aktuell für 200 Euro, der ist also schon ein bisschen günstiger geworden. Ich denke, wenn man so auf die 100 Euro kommt, dann wird es auch viel mehr für viele Leute interessant werden, die jetzt noch sagen, ist mir zu teuer.
Kommen wir mal zu dem, was die Geräte können und was sie können sollten. Markus Heidmeier, du hast dir den Sony PRS 600 angeguckt, klingt jetzt ein bisschen technisch, aber ist der Name und das Amazon Kindle 1. Wie einfach war es denn überhaupt, die Geräte zu erhalten?
Ja, das ist schon mal eine Story für sich, kann man sagen. Vom Sony war es ganz einfach, wir haben einfach ein Presseexemplar bekommen von dem Sony Reader PRS 600 Touch Edition, so heißt er mit ganzem Namen. Beim Amazon Kindle war das wesentlich schwieriger. Es gibt ja in Deutschland und in Europa noch kein Kindle eigentlich auf dem Markt verfügbar. Wir haben dann gedacht, naja, schreiben wir Amazon mal an und bitten um ein Presseexemplar. Aber Antwort war nicht möglich. Die machen daraus einen richtigen Erlkönig, ein großes Geheimnis. Wir haben dann versucht, im Funkhaus irgendwo ein Amazon Kindle aufzutreiben. Gibt ja viele Mitarbeiter, feste und freie, nirgends ein Kindle in Sicht. Dann hat letztlich eine Redakteurin über ihren Twitter-Account die Frage in die Welt hinaus getwittert und siehe da, es gab dann letztlich eine New Yorkerin, die aktuell in Berlin wohnt, die sich meldete und sagte, ich könnte mir das Gerät bei ihr abholen. Dann war ich da gestern Abend und habe mir diesen Amazon Kindle 1, muss man allerdings einschränkend sagen, abgeholt und habe eben beide Geräte mal getestet.
Hat sich's denn gelohnt? Was können denn die Geräte?
Ja, das ist ganz interessant. Also auf den ersten Blick haben beide Geräte eine sehr, sehr bescheidene Erotik, muss man sagen. Also sie sind wirklich Lichtjahre entfernt von der Ästhetik eines iPhones beispielsweise und auch der smarten Handhabung. Aber auf der anderen Seite ist das vielleicht auch gewollt, also eine Fokussierung auf diesen Lesegerätezweck. Und das könnte ja dem elektronischen Lesen sehr gut tun. Ich habe einfach mal einen schlichten Praxistest gemacht, so als blutiger Laie mit einer gewissen Affinität gesagt, okay, ich fasse beide Geräte mal an, habe also Lesesituationen hergestellt auf dem Sofa, am Schreibtisch, in der Küche, in der U-Bahn und geguckt, was dann eben passiert. An Strand habe ich es nicht geschafft, obwohl das ja so ein Zweck ist, der immer wieder diskutiert wird, es wäre ein bisschen zu kalt geworden. Also beide Geräte sind sehr funktional, sehr technoid, so von der Beschaffenheit her, eben Konzentration statt Multitasking und erinnern auch von der Handhabung und Ästhetik so ein bisschen an Mobiltelefone der 90er Jahre, also der Sony Touch Edition beispielsweise hat so einen sogenannten Touch Pen. Das ist so ein Stift, mit dem man die berührungsempfindliche Oberfläche bearbeiten kann. Er ist allerdings auch mit den Fingern, also so Touchscreen-mäßig zu bedienen. Wenn man diese ersten Vorbehalte, also diese erste Ernüchterung mit Blick auf die Ästhetik mal zur Seite schiebt, dann muss man sagen, dass beide Geräte für den Zweck des Lesens wirklich sehr, sehr gut brauchbar sind. Das Visualisierungskonzept, diese sogenannte E-Ink, also diese Elektrotinte, das funktioniert ziemlich gut. Den Sony fand ich als Gerät verhältnismäßig schwer beim Lesen, beim längeren Lesen auf dem Sofa. Was ich sehr schön fand bei dem Sony waren so kleinere Features wie beispielsweise eine Eselsohr-Taste. Das heißt, ich bin auf irgendeiner Seite eines Romans und finde das besonders spannend, dann kann ich da ein Eselsohr reinknicken, was er sich auch merkt. Und ich kann auch direkt in die Texte beispielsweise Notizen machen, kann Sachen markieren. Und genau das ist aber auch die Stelle, wo diese Geräte ihre Grenzen haben. Ich kann dann beispielsweise diese Markierung, die ich im Text vorgenommen habe, nicht mit jemandem teilen, der vielleicht parallel oder später auch diesen Text liest. Ich kann ihm das nicht zusenden, weil der Sony Reader nur via Rechner ins Internet gehen kann, um Bücher nachzuladen. Das ist natürlich schwach. Der Amazon Kindle kann, auf dem amerikanischen Markt bisher nur, demnächst auch in Deutschland, der kann überall und jederzeit online gehen. Das heißt, dann kann ich im Amazon-Shop alle Bücher kaufen, die dort verfügbar sind. Allerdings alle Bücher im Amazon-eigenen Format. Das heißt, ich kann diese Bücher dann auch nicht weiter verschenken, beispielsweise mit meinen Markierungen oder den sogenannten Clippings, die Amazon da anbietet, also dem Ausschnitten von bestimmten wichtigen Stellen.
Wie ist es denn mit dem Lesevergnügen? Nervt das irgendwann die Augen, wenn man da, sagen wir mal, eine Stunde oder anderthalb Stunden raufgeschaut hat?
Nee, ich finde tatsächlich, dass es keine Ermüdung gibt, weil zum Beispiel die Kontraste schlecht wären. Beide sind nicht hintergrundbeleuchtet. Eben das ist dieses E-Ink-Konzept, diese Elektrotinte. Die haben sehr gute Kontraste. Was ich beim Sony ein bisschen störend fand, war das Umblättern. Dann blitzt die Seite quasi, schaltet sie einmal so in diesen Negativmodus, bis sie dann die neue Seite nachgeladen hat. Das sind Bruchteile von Sekunden, die das dauert, aber das ist etwas unangenehm gewesen. Ansonsten finde ich die bloße Tatsache des Lesens, das kann man sehr gut. Die Frage stellt sich mir, ist das das, was die Geräte nur können sollen oder sollten sie nicht doch vielleicht mehr Fähigkeiten haben, zumindest um das Lesen herum gruppiert?
Dazu kommen wir gleich, Herr Bartschok. Wie würden Sie das generell sehen? Ist das, was Herr Heidmeier jetzt beschrieben hat, so zutreffend auf auch die anderen E-Reader, die sich auf dem Markt befinden?
Ja, das trifft es im Prinzip ganz gut. Also die Geräte sind vielleicht tatsächlich nicht so schön wie andere Geräte, können nicht so viel, aber das ist auch genau der Punkt. Es geht ja nicht darum, ein Gerät zu haben, mit dem ich auch lesen kann. Da kann ich ja auch beispielsweise das iPhone oder ein Netbook benutzen, sondern durch die Display-Technik, es geht ums Lesen und damit ich genauso lesen kann wie in einem Buch, genauso lange in einem Roman lesen kann. Der Akku hält so lange, dass die Augen ermüden nicht. Und insofern, das betrifft alle Geräte, die derzeit auf dem Markt sind. Die Unterscheidung vielleicht noch, der Sony Vida hat eben dieses Touch-Display. Das haben natürlich nicht alle Geräte. Und bei uns in Tests haben wir die Erfahrung gemacht, dass dadurch auch ein bisschen der Kontrast schlechter ist als bei anderen Geräten.
Eine andere Frage ist ja auch noch, Herr Bartschok, die Heterogenität der E-Reader. Die sind ja alle noch so ziemlich durcheinander, verschiedene Betriebssysteme, verschiedene Formate. Das scheint mir ein Problem zu sein, was im Moment den Verkauf doch ziemlich bremst, oder?
Es ist auf jeden Fall ein Problem insofern, als dass im Moment die Formatfrage, wie auch schon bei vielen anderen elektronischen Geräten auch, noch nicht so ganz geklärt ist. Es setzt sich in Deutschland doch eindeutig das Format EPUB durch, dass eben da die meisten Bestseller in Deutschland werden inzwischen in diesem Format herausgegeben und die meisten E-Book-Reader bis auf den Amazon Kindle verwenden das. Das ist allgemein zu begrüßen, denn genau diese Zusatzfunktionen, die ich mit Büchern mir vorstellen kann, die hängen ganz entscheidend davon ab, was mit dem Buch zugelassen wird und wie kompatibel es mit verschiedenen Geräten ist. Es geht ja vielleicht auch nicht nur darum, das Buch auf einem E-Book wieder zu lesen, sondern auch auf dem PC, vielleicht auch auf meinem Mobilgerät. Und da braucht es eben Formate, die generell benutzt werden, generell geläufig sind. Und solange das nicht passiert, wird das eine Innovationsbremse auf jeden Fall sein.
Sie sagen, interessant wäre auch, die Bücher auf anderen Geräten zu lesen. Und da stellt sich mir die Frage, worüber werden wir tatsächlich lesen in Zukunft? Wird es wirklich der E-Reader sein oder wird es vielleicht ein Smartphone sein? Es gibt ja auch die Prognose, dass wir das All-in-One-Gerät mal haben werden und über deutlich verbesserte Smartphones, also Handys, lesen werden, was ja auch viel praktischer ist, da ja eh jeder sein Handy dabei hat. Markus, was denkst du, worüber werden wir lesen in Zukunft?
Ja, ich glaube, es sollte möglich sein, über alle Endgeräte lesen zu können. Ich würde dem Herrn Bartschok da vollkommen zustimmen. Die Frage der Formate ist wirklich eine ganz, ganz wichtige Frage, denn momentan beobachten wir, dass die Anbieter von E-Readern bestimmte Geschäftsmodelle kultivieren. Amazon hat seinen großen Online-Shop, es gibt das proprietäre Amazon-Format, was nur auf dem Kindle läuft. Das hat zur Folge, ich kann diese Bücher nicht auf dem PC bearbeiten. Ich glaube, das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen auf allen möglichen Plattformen die Inhalte bearbeiten können und versenden können. Und dann ist es letztlich die Entscheidung und eine Geschmacksfrage des einzelnen Users. Will ich am Netbook lesen? Will ich am PC lesen? Will ich auf meinem iPhone lesen? Überall da könnte ich lesen, aber dieses schwellenlose Konsumieren von Inhalten, das scheint mir extrem wichtig zu sein. Und da vermisse ich wirklich Community-Angebote, Angebote, dass User sich treffen können in Foren und direkt ihre Inhalte da austauschen können. Und das, glaube ich, wäre ein enormes Potenzial. Klar, was man natürlich versteht, ist, die Buchbranche versucht, nicht in die gleiche Falle zu tappen wie die Musikbranche, tut es aber gerade. Die Musikbranche völlig traumatisiert durch die Digitalisierung. Die Buchbranche versucht jetzt sehr früh sozusagen hermetische Bereiche zu schaffen. Ich hoffe sehr, dass das nicht erfolgreich sein wird, perspektivisch.
Herr Bartschok, was ist Ihre Prognose? Also werden wir das All-in-One-Gerät haben oder werden wir, wie Markus Heidmeier vielleicht vermutet, wenn ich dich richtig interpretiere, man auf verschiedenen Geräten lesen wird?
Ich denke, das Beispiel mit der Musik ist ein ganz gutes, denn wir hören ja auch nicht Musik einfach nur auf einem Gerät. Wenn wir zu Hause sind, dann haben wir vielleicht eine tolle Anlage, mit der ich besonders gut Musik hören kann, aber unterwegs reicht es mir dann auch, auf meinem iPod oder meinem Handy Musik zu hören. Genauso gut kann ich mir das bei den Büchern vorstellen. Ich habe ein Lesegerät, das sehr gut die Anzeige von Texten macht und das habe ich dann vielleicht zu Hause auch unterwegs, aber ich kann auch genauso gut mal schnell in der Bahn mein Smartphone rausholen, dort einen Text lesen. Also ich denke, dieser nahtlose Übergang zwischen den Geräten. Ich habe ein Buch, aber ich muss nicht drüber nachdenken, wo ich das jetzt drauf gespeichert habe. Das ist für mich so das spannendste Anwendungsbeispiel.
Aber die Buchbranche, das haben wir jetzt auch festgestellt, muss sich noch ziemlich strecken, noch flexibler werden, was die Geschäftsmodelle betrifft, noch mehr in der Denke des Internets denken. Frage in die Zukunft an Sie beide, was wird denn aus dem Buch? Ist jetzt vielleicht ein bisschen ins Orakel gesprochen, aber was wird aus dem gedruckten Buch, Markus?
Ja, vielleicht nochmal zu dem Lesegerät. Also ich würde mir schon ein Gerät wünschen, was nicht nur ein Lesegerät ist, sondern was eine Online-Wissensmaschine ist, dass ich eben auch während ich einen Text lese, auf Wikipedia zugreifen kann oder eben auf den Google Book Bereich zugreifen kann, der ja auch wirklich ein spannendes Angebot machen wird zukünftig mit Googles Edition. Was das Buch angeht, bin ich da überhaupt nicht so pessimistisch. Ich glaube, es wird weiterhin zwei große Bereiche geben, in denen das Buch relevant ist. Einmal natürlich das sozusagen exzellente Buch, der aufwendige Bildband mit einem hochwertigen Einband etc. Aber ich glaube, schlicht und ergreifend an so einer einfachen Tatsache wie dem Geschenk für 10 Euro kommt man nicht vorbei und niemand verschenkt gerne einen Gutschein für einen Amazon-Store. Jeder verschenkt gerne ein schönes Taschenbuch, wo man sagt, nee, das habe ich gelesen, das fand ich spannend. Ich kann mir noch nicht, aber vielleicht ist das in 20 Jahren anders, ich kann mir noch nicht vorstellen, einen Gutschein zu verschenken. Dieser Sex-Appeal, den der hat, das wäre mir zu peinlich.
Ihnen auch, Herr Bartschok?
Na, ich bin da vielleicht schon ein bisschen pessimistischer, weil, oder was heißt pessimistischer? Ich denke einfach, das Buch ist genauso wie andere Medien, hat eine ziemlich lange Zeit einen ziemlich guten Zweck erfüllt, aber es gibt viele Gründe, warum E-Books besser sein können. Vor allem eben, wenn ich die Möglichkeit habe, die überall sofort herunterzuladen. Ich denke, das Buch hat schon noch eine Zukunft und es wird lange dauern, bis der Übergang stattfindet. Aber wenn ich mir angucke, wie junge Leute heutzutage mit Medien umgehen, die werden vielleicht irgendwann gar nicht mehr die Erfahrung mit Papier haben. Also vielleicht ist das Buch auch irgendwann nur noch ein Sammlerobjekt.
Über die Zukunft des Buches werden wir in dieser Sendung später noch reden. Bisher erstmal vielen Dank an Achim Bartschok vom Computermagazin CT und an Markus Heidmeier. Danke.
Sehr gerne.
Breitband. Netzmusik.
Allez, vas-y, dis-le, Neil. Je sais très bien ce que tu penses. Tu penses que tu penses. Tout est ma faute.
Je t'en prie, je n'ai pas dit ça.
Non, mais tu ne le nies pas non plus. Je sais que c'est lié à une chose très précise qui te dépasse et je sais que c'est lié à une chose très précise qui te dépasse.
Tja, so klingt Netzmusik auch, beziehungsweise ein Track eines Samplers aus dem Internet. Pepper Mill Records aus Vancouver stehen für eine sehr experimentelle Indie-Pop-Elektromischung und die Alben, die sie veröffentlichen, sind wie, Achtung, jetzt kommt ein kitschiges Bild, aber so ist es, wie Schatzkästchen mit lauter Überraschungen drin. Und irgendwie passt musikalisch nicht so recht zusammen und macht eben deshalb erst richtig viel Spaß. Aus dem Album Box von Peppermill Records, der Titel einer Band, die den heftigen Namen hat, Satanic Porno Cult Shop, dafür aber recht sanfte Klänge mag.
Un matin à travers la brume, je vois des choses qui vont se faire, des douleurs qui sont retenues, je l'aperçois et je comprends. Se tuer sans se faire mal pour apporter des changements que je peux prendre ou laisser comme je veux. J'ai à dire
Satanic Porno Cult Shop in Breitband auf Deutschlandradio Kultur. Den Link zum Song finden Sie auch bei uns auf breitband-online.de. Peppermill Records, das dazugehörige Label, veröffentlicht unter der CC-Lizenz, verdient keinen Cent mit dem Ganzen und wünscht sich daher natürlich, dass Fans fleißig per Mundpropaganda Werbung machen für das feine Label aus Kanada, das übrigens auch Bands wie Seep veröffentlicht. Das ist ein britisch-brasilianisches Duo, das mal die Band Smoke City war und mit Underwater Love einen riesigen Hit hatte. Also hier sind nicht nur No-Name-Musiker vertreten, die ihre Songs für Peppermill freigeben, sondern auch die, die schon mit richtig echten Platten unterm Arm durch die Musiklandschaft wandern. Wir hören Seep mit einem Mini-Liedchen auf Portugiesisch vom Label Peppermill Records veröffentlicht.
As caixinhas nos condomínios, todas feitas de tic-tac, condomínios de caixinhas, todas são iguais. Tem uma rosa, uma verde, uma azul e uma amarela, e são todas feitas de tic-tac, se parecem todas iguais. E as pessoas que moram lá foram todas para a universidade, foram postas em caixas, saíram todas iguais. Tem médicos, advogados e executivos, e são todos feitos de tic-tac, se parecem todos iguais.
Breitband Besprechung.
E-Book und Urheberrecht, diese Verbindung soll uns jetzt beschäftigen, denn wenn man ein Buch kauft, dann weiß man, was man in der Hand hält. Man kann es lesen, man kann es in den Bücherschrank stellen, kopieren, verborgen oder gar verschenken oder was auch immer damit tun. Kauft man für denselben Preis ein E-Book, dann sieht die Welt schon ganz anders aus. Und wie, das möchte ich besprechen mit Matthias Spielkamp von der Plattform iRights. Hallo.
Hallo.
Man erwirbt ja mit dem E-Book sogenannte Nutzungsrechte. Was heißt das eigentlich? Was bekommt man denn da?
Das heißt, dass man eben tatsächlich nichts Materielles erwirbt, kein Buch oder dergleichen, sondern man bekommt eine Lizenz und die besagt, dass man eben für eine bestimmte Dauer dieses Buch nutzen kann. Die Dauer ist bisher sicherlich nicht eingeschränkt, aber es gibt andere Einschränkungen, zum Beispiel auf wie viele Geräten man sich dieses Buch dann anschauen kann.
Oder wie viele Leute es mitlesen dürfen zum Beispiel?
Ja, wobei es dafür auch, soweit ich weiß, noch gar keine funktionierenden Modelle gibt. Also man kann zwar im Moment sagen, dass man das Buch auf unterschiedlichen Geräten lesen möchte, aber man kann jetzt nicht sagen, dass man das verborgen möchte, denn dann müsste das praktisch so geregelt sein, dass man es selber nicht mehr lesen kann in der Zeit.
Ist das nicht viel weniger als ein Buch, obwohl man denselben Preis eigentlich bezahlt?
Ja, davon kann man ausgehen und die meisten Kritiker dieser Praxis gehen auch davon aus, dass man tatsächlich wesentlich weniger bekommt, denn wie eben schon gesagt wurde, es ist eben nicht so, dass man das Buch im Besitz hat, man kann es nicht ins Regal stellen, man kann es zum Beispiel auch nicht wiederverkaufen, das ist in den meisten Geschäftsbedingungen untersagt und insofern ist es tatsächlich viel weniger. Mal abgesehen davon, dass man nicht weiß, wie lange das hält. Also DRM-Systeme in der Vergangenheit haben nicht ewig gehalten. Im Gegenteil, manche eben sehr kurze Zeit. Microsoft Place for Sure ist so ein Beispiel dafür. Und da weiß man im Grunde genommen gar nicht, wie lange man das nutzen kann.
Weiteres Stichwort Datenschutz. Also ein Buch, ein gedrucktes Buch kann man ja auch mal heimlich lesen oder jedenfalls kriegt es niemand mit, was man liest. Zumindest wenn man bar bezahlt. Wenn man ein E-Book kauft, ist das ja ein bisschen anders.
Ja, das ist tatsächlich anders. Ich habe das zum Beispiel gerade mal durchgespielt mit dem Adobe-System. Das ist das, was in Deutschland eben auch für den Sony vorhanden ist. Man muss da Adobe Digital Editions runterladen und auf seinem Rechner installieren. Und dann muss man erstmal eine Adobe-ID erzeugen. Und da muss man Daten angeben von einem selbst. Und da kann man unter Umständen noch schummeln. Ich habe das nicht ausprobiert, aber man kann da vielleicht eine falsche E-Mail-Adresse und so weiter angeben. Und dann wird trotzdem ein Schlüssel generiert. Aber spätestens, wenn man dann zum Beispiel bei Librica ein Buch kauft oder auch bei Amazon, dann muss man natürlich Zahlungsdaten hinterlegen und da ist es mit der Anonymität vorbei. Das heißt, man gibt bekannt, welche Bücher man kauft.
Ließe sich das eigentlich auch anders regeln oder muss das so sein?
Das muss nicht unbedingt so sein. Man kann sich technisch durchaus Möglichkeiten vorstellen, bei denen man anonym bezahlen kann. Das heißt, es weiß zum Beispiel nur der Bezahldienst, dass ein bestimmter Betrag angefordert wird vom Verkäufer, vom Buchhändler und begleicht diesen Betrag. Aber der Bezahldienst kann dann die Verbindung herstellen zu dem Buchkäufer, aber sonst kann es eben niemand. Hand. Das heißt, da lassen sich schon technische Möglichkeiten denken, bei denen man so wie in der echten Welt auch, also in der anfassbaren Welt, anonym auch Bücher weiterkaufen kann.
Wir haben jetzt schon über verschiedene Einschränkungen gesprochen. Machen die eigentlich aus urheberrechtlicher Sicht einen Sinn oder ließe sich das auch anders regeln?
Also da hat man natürlich unterschiedliche Einschätzungen von unterschiedlichen Akteuren. Für die Nutzer ist es eine unglaubliche Behinderung. Auch in diesem Gespräch ist ja eben schon deutlich geworden, was es da für ein Plattformwirrwarr gibt. Man kann die Bücher nicht untereinander austauschen und so weiter. Für die Anbieter ist es so, dass sie eben nicht möchten, dass Bücher einfach unbegrenzt weitergegeben werden können. Das ist ja so, dass in der digitalen Welt, wenn man zum Beispiel vom Verborgen oder vom Tauschen redet, immer eine Vervielfältigung stattfindet. Das heißt, wenn ich jetzt jemand anderem mein Buch gebe, bedeutet das, ich kopiere das elektronische Buch, von dem spreche ich jetzt, das digitale. Ich kopiere das und er hat es dann auch oder sie. Und das ist eben für die Anbieter, also die betrachten das als Problem, dass da eine Vervielfältigung stattfindet und möchten das eben mit diesem Digital Rights Management oder dem Kopierschutz in den Griff bekommen.
Das, was Sie jetzt gesagt haben, aber was wir auch in unserem ersten Gespräch am Anfang der Sendung gehört haben, das ruft ja so ein bisschen nach CC-Lizenz, das E-Book, ist mein Eindruck. Also zumindest daran, dass man Texte bearbeiten kann, dass man sie teilen kann, kopieren kann, dass man sich in einer Community darüber austauschen kann. Das würde ja auch mehr den Bedingungen des Internets gerecht werden. Wie sehen Sie das? Wie könnte man das umsetzen?
Das ist auf jeden Fall eine gute Idee und es gibt ja auch schon Autoren, die Bücher unter CC-Lizenzen anbieten. Aber das ist ein ganz, ganz verschwindend geringer Teil des Marktes. Man kann allerdings auch solche Nutzungen wie etwa Zitieren, wenn es tatsächlich ein echtes Zitieren ist und nicht einfach ein Kopieren zu illustrativen Zwecken oder dergleichen, sondern wenn es wirklich um eine Beschäftigung geht, dann ist ja Zitieren auch erlaubt. Und wenn das über solche Plattformen möglich gemacht würde, dann lassen sich einige Nutzungen auch ohne diese CC-Lizenzen denken. Die CC-Lizenzen würden es stark vereinfachen, aber ob sich dann die Anbieter darauf einlassen, ist sehr zweifelhaft, denn mit der CC-Lizenz würde gleichzeitig mindestens die Möglichkeit gegeben, das Buch einfach unbeschränkt weiterzugeben und das wollen ja gerade viele verhindern.
Aber darauf wird es doch eigentlich hinauslaufen. Der Wunsch ist ja doch da, dass man so eine Nutzung mit einbindet, auch in E-Reader.
Ja, ich glaube schon, dass der Wunsch da ist. Das muss man mal abwarten. Also ich selber habe zum Beispiel noch gar keine richtige Vorstellung davon, wie eine solche Lese-Community funktionieren kann. Da muss man auch mal sehen, was da für Experimente stattfinden. Und es wird schon darauf hinauslaufen, dass diejenigen, die solche Möglichkeiten anbieten, sicherlich gerade bei der Generation, die sowas einfach ständig nutzt, einen Wettbewerbsvorteil haben. Ob sich dann die anderen Verlage und Anbieter darauf auch einstellen werden, das lässt sich im Moment natürlich noch nicht absehen.
Vielen Dank, Matthias Spielkamp von der Plattform iRights. Danke.
Breitband, Netzmusik.
Ja, wir lesen auch manchmal was in der Netzmusikredaktion, zum Beispiel das Internetmusikmagazin Flow. Und das hat neuerdings auch eine spanische Ausgabe. Und dank dieser kann man sich auf sehr bequemem Wege auf die Suche nach der spanischsprachigen Netzmusikszene machen und dabei auch ganz erstaunliche Entdeckungen tun. Dort gefunden habe ich Billy, The Vision and The Dancers. Das sind zwar Schweden, aber sie haben für eine Werbung einer katalanischen Biersorte einen Song geschrieben. So sind die Spanier dann auch auf sie aufmerksam geworden von Flow. Und Billy, The Vision and The Dancers verschenken hin und wieder eben auch Musik, die wie im Fall vom folgenden Song Summer Cat auch ganz gut an die Costa Brava passen würde. Bier hin oder her.
I kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane, forget about me when I'm on that plane. Tonight, 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 I wanna be with you tonight, tonight, tonight. Tonight, tonight, I wanna be with you tonight. The plane took off and my love went with it. The chilly wind away my bow cheeks are. And the man who stood there next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright. But thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight. Mm-hmm.
that my war no tag, abandoned as a summer cab. And as I stood there as a broken hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car, I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ears. Tonight, 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 I wanna be with you. Tonight, 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 I wanna be with you tonight.
Billy, the Vision and The Dancers mit Summer Cat in Breitband auf Deutschland Radio Kultur.
Ja, Christine, gefunden hast du das über das spanischsprachige Flow? Vielleicht mal für die Unkundigen unter uns, die wenigen, was ist das genau?
Also Flow ist eines der führenden Musikmagazine für freie Musik im Netz. Das gibt es auf Deutsch und auch auf Englisch bereits und ist wirklich besonders auf Spanisch, wie ich finde, was jetzt eben gerade oder vor kurzem erst gelauncht wurde, eine Entdeckung wert. Sehr schöne blogartige Einträge, so macht es Flow auch auf Englisch oder auch auf Deutsch und da eben dadurch gibt es einen großen Blick auf die Netzmusikszene, wird schön gefiltert, was ist wichtig, was könnte man mal anhören, Links zu anderen Seiten, zu Netlabels und ja, guckt eben auch im Fall von flow.es, also der spanischen Ausgabe, auch auf Musik, die irgendwas um die Ecke herum mit dem spanischsprachigen Markt zu tun haben könnte, wie eben die Schweden, Billy, The Vision and The Dancers, die mal einen Song für ein katalanisches Bier, dessen Namen ich nicht verrate, geschrieben haben.
Flow klingt wie Flow, wird aber mit PH geschrieben.
Genau,
also,
genau.
Wer schreibt denn dafür?
Also Herausgeber und Initiator der drei Flow-Ausgaben ist Moritz Sauer und im Impressum auf flow.es zeigen sich im Moment zumindest 7 Net-Audio-Angehörige, also Musiker oder Fans, Net-Label-Betreiber aus Spanien, aus Lateinamerika, also die sich irgendwie wie auch immer zusammengefunden haben und die schreiben, suchen dann Musik raus und finden dann zum Beispiel auch jemanden wie Diego Bernal, der veröffentlicht normalerweise unter dem Net-Label Exponential Records, das kommt aus Texas, hat aber eben fast ausschließlich Künstler mit spanischen Wurzeln im Repertoire. Und dieses folgende, nun startende, feine Funk-Hip-Hop-Stück kommt von Bernal. Links gibt's auch bei uns. Oder Sie lesen einfach mal ein bisschen auf flow.es herum.
Heute wird anders gelesen als früher, zumindest hat man den Anschein. Früher tauchte man ab in ein Buch oder eine Zeitung und versank in den Text. Heute sind wir ungeduldiger, wir lesen hektischer, zerstreuter, weniger Erlebnis, mehr ergebnisorientiert, manchmal von hinten nach vorne oder ganz durcheinander. Wir scannen Texte regelrecht ab nach Brauchbarem. Ist das die neue Art des Lesens im digitalen Zeitalter? Vor dieser Sendung sprach ich darüber mit Reinhold Kliegel, Professor für Kognitionspsychologie in Potsdam. Und als erstes fragte ich ihn, lesen wir heute tatsächlich anders als noch vor 20 Jahren oder gibt es einfach beides, das Scannen von Texten und das Abtauchen in den Text?
Ja, ich denke schon, dass es zu neuen Lesegewohnheiten gekommen ist über die neuen Medien. Es ist aber vermutlich auch der Fall, dass so die Grundprozesse des Lesens schon die gleichen geblieben sind. Also vielleicht kann man das so an einem Beispiel veranschaulichen. Man kann natürlich sich beibringen, verschiedene Distanzen zu laufen. Natürlich wird ein 100-Meter-Läufer wird irgendwie anders trainieren als jemand, der den Hürdenlauf macht oder dann sich auf Langstrecken spezialisiert. Aber durch dieses Training oder durch diese speziellen Fertigkeiten, diese Anpassung an die jeweilige Anforderung, entsteht nicht unbedingt ein drittes Bein, ja, also oder viertes Bein, sondern er wird es nach wie vor mit zwei Beinen laufen. Und so ähnlich ist es wahrscheinlich auch beim Lesen. Das heißt, es gibt eine bestimmte Grundkonstellation von Prozessen, die wir beim Lesen verwenden und die sind relativ eng zum Teil eingestellt, aber sie erlauben uns eben auch doch Flexibilität, uns unterschiedliche Lesestrategien anzueignen und die dann auch mit Präferenz und so weiter auszuführen.
Wie würden Sie denn diese Grundkonstellation beschreiben, die wir auch heute immer noch beibehalten?
Die Grundkonstellation ist zum einen sehr stark gegeben durch die physiologischen Beschränkungen, die unserem Wahrnehmungssystem eigentlich zugrunde liegen. Das heißt also konkret unserem Sehvermögen. Wir wissen also, dass wir, wenn wir lesen, bewegen sich die Augen ja nicht vielleicht, wie es für uns selbst den Anschein hat, kontinuierlich über den Text, sondern sie bewegen sich eigentlich ziemlich ruckartig. Das heißt also, die Augen bleiben für ungefähr eine Viertelsekunde auf einer bestimmten Stelle stehen und dann gibt es einen Ruck und dann bewegen sie sich so circa 7 oder 8 Buchstaben weiter und ruhen dort wieder. Und wir nehmen eigentlich Informationen nur auf während dieser Ruhepausen. Und gleichzeitig sind an diesen Ruhepausen ist der Bereich, aus dem wir Informationen aufnehmen können, ist relativ begrenzt. Also der erstreckt sich so circa 8 Buchstaben oder 10 Buchstaben in Leserichtung und noch weniger entgegen der Leserichtung, also circa 3, 4 Buchstaben. Und das heißt also, das ist so ein Bereich, aus dem wir die Informationen kriegen und damit müssen wir umgehen. Egal, ob wir jetzt sehr schnell lesen oder ob wir sehr langsam lesen, ob wir in dem Text versinken oder eben nur nach irgendwelchen relevanten Merkmalen scannen und dann eigentlich das meiste gar nicht betrachten.
Macht es da physiologisch und auch psychologisch eigentlich einen Unterschied, auf welcher Oberfläche ich lese? Also ob ich auf dem Papier lese oder am Computer oder am E-Reader?
Ja, ich denke schon, dass natürlich das Medium selbst auch wieder mit bestimmten Lesestrategien zusammenhängt. Ne? Also wenn man ein Buch liest, dann ist man in einer völlig anderen Situation, als wenn man vor dem Bildschirm sitzt. Bei einem Buch ist es relativ einfach, zum Beispiel an das Ende des Buches zu gehen oder auch mal auf eine bestimmte Stelle im Buch zurückzugehen. Ich glaube, diese Art von Navigation, die ist zum Teil etwas anders, zumindest ist es anders aufgestellt, wenn man mit den modernen Medien liest. Und natürlich spielt auch letztendlich die Oberfläche eine Rolle. Das heißt also natürlich, wenn man einen beleuchteten Hintergrund hat, verändern sich etwas die Sehbedingungen im Vergleich zu, wenn man ein Buch liest.
Was passiert da im Gehirn? Entwickelt das eine effizientere digitale Lesekompetenz, sodass wir im Grunde auch Dinge trotzdem noch hinreichend aufnehmen können?
Ja, das sind natürlich sehr spannende Fragen und ich weiß nicht, ob man da schon sehr viel Definitives dazu sagen kann. Generell denke ich also von den allgemeinen Verarbeitungsprinzipien, kognitiven Verarbeitungsprinzipien, geht man eigentlich davon aus, dass natürlich ein gründliches Lesen, sage ich mal, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit zu einer lang anhaltenden Repräsentation dessen führt, was man gerade gelesen hat. Während natürlich das Scannen oder das Hin- und Herspringen eher zu vorübergehenden Strukturaufbauen führen, die also möglicherweise nicht so lange behaltenswirksam sind. Aber also solche Aussagen muss man also immer wieder qualifizieren, weil es natürlich immer wieder von dem entsprechenden Zusammenhang abhängt, in dem man eben diese Tätigkeit ausführt. Also wenn man sehr viel an Hintergrundwissen hat, dann kann in der Tat das Scannen, also das effiziente Lesen, das möglicherweise, also effizient jetzt im Sinne eher wahrscheinlich von Geschwindigkeit und von Selektivität, das kann natürlich von Vorteil sein für technische Berichte, wo man 70% des Inhalts eigentlich kennt und es jetzt nur darauf ankommt, die neuen Informationen herauszuziehen. Und da kann eben auch durch die Veränderung der Lesegewohnheiten, kann es möglicherweise zu einer Effizienzsteigerung kommen, weil man einfach häufiger mit solchen Strategien sich vertraut macht und solche Strategien einfach häufiger anwendet. Und es kann natürlich auch sein, dass das dann zu so Verlusten beim Lesen von Belletristik führt, dass man also ich habe das bei mir durchaus selber erlebt, dass man dann irgendwann mal beginnt, auch Romane so zu lesen, wie man technische Bücher liest, weil man sich eben bestimmte Lesegewohnheiten angeeignet hat, die möglicherweise jetzt eigentlich dem Lesegenuss eher abträglich sind. Also es gibt hier auch wieder die Gewinne und die Verluste, glaube ich, die man hat, muss man immer an dem Ziel irgendwie messen, dass man sich eben für das konkrete Lesen selber gesteckt hat.
Wir fassen also zusammen. Erstens, Belletristik liest man anders als Sachbücher. Und zweitens, wie viel man versteht, hängt immer von den individuellen Ausgangsvoraussetzungen ab. Das war Reinhold Kniegel, Professor für Kognitionspsychologie an der Universität Potsdam.
Breitband, Netzmusik.
We are one. We are one.
I may not even know you. Though I know we are one.
Fly with me.
Come on, fly with me. Above the clouds.
For a little while.
For a little while.
In an endless dream.
We Are One. Das war Musik von Timor, alias Timor Kodal. Und der hat sich jetzt zu uns hier ins Studio gesetzt. Herzlich willkommen.
Hallo.
Du bist von den Pulsaren, also dem Netlabel Pulsar Records. Stell uns das doch mal ganz kurz vor.
Also das Netlabel Pulsar Records gibt es seit 2004. Damals habe ich das Ganze gegründet als kleine Net-Audio-Community, ohne dass ich mir damals eigentlich so richtig darüber im Klaren gewesen bin, was ich da eigentlich tue. Also es war eigentlich erstmal so als Plattform für eine Handvoll an Musikern geplant, die das Netz eben nutzen wollten, um dort ihre musikalischen Ergüsse anzubieten. Und da habe ich mich dann hingesetzt und ich bin meines Zeichens auch IT-Entwickler und da habe ich dann die Zeit und meine Möglichkeiten genutzt und habe einfach diese Plattform da so ein bisschen ins Netz gestellt. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit, hat sich das dann verselbstständigt und es kamen immer mehr Musiker dazu und irgendwann ja, wurde das Ganze dann wirklich auch zu einem richtigen Netlabel, weil ganz am Anfang wusste ich auch noch gar nicht, dass es sowas gibt, ganz ehrlich gesagt. Und das war, also Netlabels haben sich ja auch eigentlich so als Begriff erst so in den letzten Jahren so wirklich etabliert, auch gerade in Deutschland. Es gab zwar im Ausland gab es da schon ein paar Vorreiter, die da schon eher so auch mit dem Namen dann auch sich assoziiert haben, aber das hat eben hier noch ein bisschen länger gedauert in Deutschland auch.
Der wichtigste Unterschied von Pulsar Records zu einem herkömmlichen Netlabel, wie wir sie auch schon hier in der Sendung hatten, ist, es gibt keine Redaktion, die ausdrücklich die Künstler auswählt, die über Pulsar Records veröffentlichen können.
Genau so ist es. Also die Redaktion oder die Rolle der Redaktion übernehmen eigentlich die Musiker selbst. Das heißt, wenn da jemand Neues an Bord kommt und irgendwas hochgeladen hat, dann sind die anderen Musiker aufgerufen, in einer bestimmten Zeit dann eben Bewertung abzugeben für dieses neue Stück. Und wenn das klappt, innerhalb einer gewissen Periode da genug Bewertungen zu sammeln, dann hat der Musiker eben die Möglichkeit, dieses Stück dann auch auf der Plattform richtig als Release vorzustellen.
Du bist nicht nur Label-Head und selbst eben auch Musiker, wie eben schon gehört, sondern du sagst auch über dich selbst, du bist Net-Audio-Aktivist. Inwiefern und für was setzt du dich ein, so als Aktivist in dieser Szene?
Also da gibt es eigentlich, also angefangen hat das Ganze 2006, eben gerade im Zuge dieser Tätigkeit, also meiner Tätigkeit als Inhaber von dem Netlabel Pulsar Records, habe ich angefangen mit zwei Freunden, Don Ludwig und Raimund Reintjes war das damals, ein komplett GEMA-freies Veranstaltungskonzept, eben mit einem starken Fokus eben auch auf Netaudio ins Leben zu rufen. Das haben wir dann auch gemacht. Eigentlich gibt es das Projekt auch immer noch, auch wenn das ein bisschen in eine Zwangspause geraten ist, weil wir dann nämlich ab 2007 darüber hinaus auch noch angefangen haben, das Net-Audio-Festival zu organisieren, was ja jetzt gerade am vergangenen Wochenende auch stattgefunden hat und auch eine sehr schöne, große Resonanz auch hervorgerufen hat, übrigens auch medial. Und ja, das ist eigentlich so das ist der Kernaspekt eigentlich meiner Net-Audio-Aktivistentätigkeit.
Okay, aber das sind die Sachen, die du so mit vorangetrieben hast, aber was ist so inhaltlich das, wofür du so ein bisschen stehst oder kämpfst?
Naja, ich möchte schon aufzeigen, dass es mittlerweile für Musiker, gerade für aufstrebende, talentierte, noch nicht so bekannte Musiker, das Netz eben hervorragende Möglichkeiten bietet, um einfach als Vertriebskanal für die eigene Musik zu fungieren. Und ich möchte eben da ein bisschen einerseits bei den Musikern selber dafür werben, dass sie das eben auch wahrnehmen, was nämlich in der Vergangenheit insbesondere, also im elektronischen Musiksektor schon ganz gut klappt, aber es gibt eben auch Musiker anderer Genres, die sich da noch ein bisschen schwer tun und die vielleicht noch Berührungsängste mit dem Internet und mit Netlabels haben, die eben da ein bisschen dazu anzustacheln. Und es geht eben einfach auch wirklich darum, überhaupt da ein Publikum erstmal für zu schaffen, weil es ist natürlich schon gut, wenn die Musiker das Netz nutzen können, um ihre Sachen da online zu stellen, aber es müssen natürlich auch ein paar Hörer her, damit das Ganze eben auch gehört wird. Ansonsten macht das ja nicht so viel Sinn.
Wenn du einen kurzen Blick auf die Entwicklung der letzten Jahre machst, inwieweit ergänzen sich denn CC-Szene und das herkömmliche Musikbusiness? Also was hatten sich da vielleicht schon überschnitten mittlerweile? Wer hat sich was von wem abgeschaut?
Also man merkt, also man bekommt ja immer mehr mit, dass die Majors eben auch gewisse Ideen, die aus der Net-Audio-Szene stammen, mit aufgegriffen haben und zum Beispiel auch zunehmend immer mehr so einen Mix zwischen kostenpflichtigen und kostenfreien Inhalten auch anbieten, um eben auch die kostenpflichtigen Sachen so ein bisschen anzuteasern. Umgekehrt ist es auch so, dass ich glaube, dass in der Net-Audio-Welt mittlerweile das auch schon stattgefunden hat, dass zumindest die Bekannteren dazu übergehen, gewisse Teile ihres Repertoires dann eben auch kostenpflichtig anzubieten. Mhm. Also gerade insbesondere natürlich bei den bekannteren Musikern bietet sich das dann an.
Inwieweit zeichnet sich eigentlich deine persönliche Netzaffinität auch in anderen Bereichen ab? Wir reden ja hier die ganze Sendung über E-Reader. Ich nehme an, du hast einen MP3-Player, was ja dann das Gegenstück für Musik ist. Wäre dieser E-Reader auch was für dich, dieses digitale Lesen?
Also finde ich auf jeden Fall grundsätzlich sehr spannend. Ich habe das auch aufmerksam mitverfolgt. Ich denke, da ist wirklich einfach noch ein bisschen ein Delay. Also wenn man das sieht, wie lange das gebraucht hat, bis sich dann auch diese MP3-Manie dann auch wirklich auf breite Füße gestellt hat, so von den Nutzerzahlen. Ich denke, ähnlich wird das einfach beim E-Reader auch sein, dass das jetzt eine ganz spannende Entwicklungsphase ist momentan und dass wir in Zukunft da bestimmt noch sehr viel von hören werden, gehe ich von aus.
Danke, Timor Koda, dass du heute hier warst. Musik gibt es am Ende nochmal der Sendung von den Pulsaren. Und weiter geht's hier mit der Frage, wie sich die Verlage denn auf den E-Reader einstellen.
Breitband. Topic.
Ja, wir kehren nochmal zurück zum Buch, denn dem Buch geht's gut, bislang jedenfalls. Der Buchmarkt wächst, auch in der Krise. 144 Euro hat jeder deutsche Privathaushalt zuletzt für Bücher ausgegeben. Allerdings, das ist nur ein Durchschnittswert. Und dieser guten Nachricht steht entgegen, dass Bücher von immer weniger Menschen gekauft werden. Zu vermuten ist, dass gerade junge Leute, wie du und ich, Christine, Texte übers Internet lesen oder auf E-Books umsteigen. Aber große Frage, welche Chance hat der E-Reader gegenüber dem Buch? Wie sind denn die Verlage überhaupt darauf vorbereitet? Das fragte ich vor dieser Sendung Holger Ehling, Journalist, Buchautor und viele Jahre tätig für die Frankfurter Buchmesse.
Es ist sicherlich so, dass bisher nur ganz, ganz wenige Manuskripte gleichzeitig vorbereitet werden für den Druck und für das E-Book. Das setzt sich aber immer weiter durch, besonders bei den Sachbüchern, bei den Ratgebern und so weiter, wo tatsächlich diese Hybridproduktion eigentlich auch sehr sinnvoll ist. In der Belletristik ist man immer noch ein bisschen zurückhaltend, was diese Hybridproduktion angeht. Aber das wird sich sicherlich über die Jahre entwickeln. Wir haben in Deutschland nun mal auch nur ein sehr, sehr begrenztes Angebot von Hardware. Die E-Book-Reader, die wir in Deutschland haben, sind einfach nicht die, die wir in 2-3 Jahren für selbstverständlich halten werden. Es gibt so viele Angebote, die auf den Markt kommen, gerade in den USA und auch in Asien, dass ein Kollege sagte, es gibt beinahe schon mehr E-Book-Reader als eigentlich E-Books, die angeboten werden. Das ist sicherlich noch übertrieben, aber allein die Vielfalt der technischen Plattformen, auf denen das dargeboten wird, veranlasst viele Verlage im Moment zu sagen, wir sind da mal ganz vorsichtig, wir warten mal drauf, wie sich das eigentlich alles ausmändelt. Keiner hat Lust darauf, viel Geld zu investieren in die Anpassung von Materialien, von Manuskripten an technische Plattformen, die in 2-3 Jahren vielleicht schon obsolet sein werden.
Das sagt der Journalist und Buchautor Holger Ehling. Mal ganz unabhängig von Holger Ehling, Christine, weißt du, was mich am meisten stört am E-Book?
Nein.
Dass alle sagen, sie können sich nicht vorstellen, dass das mal das Buch ersetzt. Das finde ich total fantasielos.
Ja, ist es tatsächlich auch. Ich fand das gut, was Timor gerade noch gesagt hat. Also, dass man natürlich auch bei der ganzen MP3-Entwicklung auch ein bisschen warten musste, bis sie so weit ist, wie sie eben heute ist. Und ich kann mir schon auch vorstellen, dass das bei der E-Reader-Geschichte genauso ist, dass man sich erstmal schwer tut mit dem Abschied vom Papier oder zumindest dem vielleicht zeitweisen Ersatz eines auf Papier zu lesenden Buches durch den E-Reader, aber dass sich das natürlich im Laufe der Zeit langsam entwickeln kann.
Ich kann mir das nämlich auch ganz gut vorstellen, dass sich das Papier vielleicht weitgehend verabschiedet. Wir verabschieden uns jetzt erstmal hier von Breitband. Die Sendung ist zu Ende. Mein Name ist Vera Linz. Ich sage Tschüss und Christina hat noch Musik.
Genau, ich habe noch einen letzten Titel vom Netlabel Pulsar Records und zwar von Screech und Einklang und damit ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.